Ich lese aus 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers, des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Herr Jesus Christus, ja, du bist der gerechte Richter und du wirst wiederkommen. Wir danken dir für dein Wort, das Leben schenkt. Herr, wir bitten dich um ein waches Herz, das Gelegenheiten erkennt und nutzt, um dein Wort weiterzugeben, in Liebe, in Geduld und in Klarheit. Wir sehen uns nach deinem Kommen. Ermutige du, deine Gemeinde weltweit standhaft zu bleiben, wenn uns Not und Verfolgung treffen. Und segne du dein Volk Israel. Behüte sie, bis sie ihre Berufung erlangen, zum Segen für alle Völker zu werden. Bitte segne jetzt heute unsere Gemeinschaft. Lass dein Wort in unserem Herz und in unserem Verstand wirken und schenke Andreas Vollmacht, dein Wort auszulegen. Amen.
Wenn wir 2. Timotheus 4, 1 bis 8 als Text vor uns haben, dann denke ich zuallererst an Rom. An Rom, nicht an das Rom heutiger Tage, keine Sorge, sondern an das Rom, das wir besucht haben, viele Jahre ist es her, von unserer zweiteiligen Paulusreise herkommend. Da haben wir einen großen Bogen gemacht, über 2 Jahre, jeweils da 14 Tage durch die Türkei reisend, sind wir dann beim zweiten Teil in Griechenland angekommen. Irgendwann haben wir uns bis Athen vorgearbeitet und dann ist anders gemacht als der Apostel Paulus. Wir haben dann den Vorzug, dass wir ein Flugzeug nehmen konnten, das uns von Athen nach Rom brachte. Und in Rom war von Anfang an uns wichtig, dass wir Rom nicht anschauen so stark, wie man es heute als Tourist oder gar als Mitglied der römisch-katholischen Kirche sieht, sondern Rom anschauen auf den Spuren des Apostels Paulus. Und das ist gar nicht so einfach, denn der Apostel Paulus ist so ein bisschen an der Seite gedrängt, was die Präsenz in Rom betrifft. Aber wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden in der Pauluskirche. Wir haben ihn gefunden in historischen Eckdaten. Und wir haben ihn auch gefunden, und deswegen ist 2. Timotheus 4 da für uns wichtig, an dem Ort, wo er voraussichtlich hingerichtet worden ist, und haben dort auch miteinander eine Andacht selbstverständlich gehalten und 2. Timotheus 4 gelesen. Und das ist mir damals natürlich noch recht eindrücklich in meinen Kopf gekommen, dass wir jetzt an der Stelle gelandet sind, wo nicht weit weg davon dann auch Paulus diesen Text formuliert hat. Das ist ja kein einfacher, kein leichter Text, kein Nebenbei-Text, kein touristischer Text, sondern ein Text, der von der Literaturgattung testamentarische Abschiedsrede genannt wird. Hier bringt er noch einmal konzentriert zur Sprache, was ihm wichtig ist, dass einer seiner wesentlichsten Mitarbeiter von ihm erfährt. Das ist das eine, was zum Einleitung zu 2. Timotheus 4 wichtig ist zu sagen. Das zweite Stichwort betrifft, ich denke, bei 2. Timotheus 4 an ein Ruderboot. Vielleicht ist es ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte es erklären. Nämlich zu so einem Ruderboot gehören, so ganz klassisch ein Ruderboot, 2 Ruder dazu. Und diese zwei Ruder helfen einem natürlich vorwärts zu kommen, das ist der Sinn der Sache, und vor allem eben auch tatsächlich eine Strecke zu fahren und nicht nur mit einem Ruder zu rudern und dann eben im Kreis sich zu drehen. Bei aller Intensität bleibt es dann doch eine einseitige Sache. Und wir haben tatsächlich im Neuen Testament immer und immer wieder Texte, die uns darauf aufmerksam machen, dass wir als geistliche Menschen so zwei Ruder haben, mit denen wir uns bewegen. Das eine Ruder ist das Ruder der Zusagen, der Verheißungen unseres Gottes. Und das andere ist die Aufforderung zum Gehorsam. Wir haben diese beiden wesentlichen Aspekte von Zusage einerseits und Aufforderung andererseits. Und das eine kann nicht gegen das andere ausgespielt werden. Es gehört in einem gesunden geistlichen Leben immer beides zusammen. Das fängt ganz vorne an, Sie können das nachlesen, von 1. Mose 12 an, bei dem Modell des Glaubens, wie bei Abraham, wie er auf der einen Seite eine Fülle von Zusagen bekommt, über ragende Zusagen. Denken Sie daran, was er gleich am Anfang seines geistlichen Lebens alles an Zusagen bekommt. Und dann hört er eben auch die Aufforderung zum Gehorsam. Diese Aussage, jetzt geh und geh auch tatsächlich diesen Weg. Und beide Seiten gehören zusammen. Zu einer Seite diese Aussage der Zusagen und die Aufforderung zum Gehorsam. Beides ist das eine Evangelium. Im Neuen Testament begegnet das uns beim Apostel Paulus in vielfältiger Weise. Man kann gar nicht ihn lesen, ohne immer wieder dieses Ruderboot oder wie auch immer welches Modell Sie wollen, vor Augen zu haben, wie auf der einen Seite die Verbindlichkeit der Zusagen betont und auf der anderen Seite die Herausforderung zum Gehorsam ins klare Licht hineinstellt. Wenn Sie kein Ruderboot wollen, dann nehmen Sie einen Vogel, der hoffentlich zwei Flügel hat. Mit einem Flügel lässt sich's schlecht fliegen. Das ist genau der gleiche Gedankengang. Das ist ein mühsames Geflatter, wenn Sie nur, egal ob Sie nur auf der einen Seite oder anderen Seite nur einen Vogel haben, einen Flügel haben, versuchen weiterzukommen, klappt das nicht. Und manche geistliche Fehlentwicklung lässt sich darin auch ableiten und erkennen, wenn man eben nur mit einem Flügel fliegt oder nur mit einem Ruder rudert, ist das geistlich nicht sehr sinnvoll. Zusage der Verheißung, Aufforderung zu Gehorsam. Hier ganz klar, Sie erkennen es, geht es um die Zusage der Verheißung. Das Dritte, was mir kommt, wenn ich an 2. Timotheus 4 denke, ist mein gestriger kleiner Fahrradausflug. Ich bin ja stolzer Besitzer eines E-Bikes, habe es also unglaublich leicht, in dieser Gegend herumzukommen und habe gestern so einen schamvollen Aspekt erlebt, der mir ein ganz klein wenig leid tat. Ich bin mutig zurückgeradelt aus dem Albtal wieder hoch, über Pfaffenrod rüber, kein Problem für ein vernünftiges E-Bike, habe da meinen Turbogang eingesteckt, bin da locker im Sitzen hochgefahren und sah dann wenige Meter vor mir so einen armen Schluff, der eben ohne E-Bike unterwegs war. Da überlege ich immer ganz kurz, ob diese Demütigung sinnvoll ist, wenn ich sitzen und winken an ihm vorbeifahre oder ob das, auf jeden Fall dachte ich, es hilft jetzt gar nichts, ich muss da jetzt vorbei und bin dann eben locker an ihm vorbeigefahren, hörte sein Ächzen, Stöhnen noch lange hinter mir. Aber das ist die Rolle, wo man merkt, ich habe nicht mehr die Rolle, die Paulus im 2. Timotheusbrief hatte. Paulus hatte im 2. Timotheusbrief tatsächlich kein E-Bike vor Augen, sondern hatte das ohne Unterstützung vor Augen. Er sah einen Lauf. Und diesen Lauf, den er hier sah, den nimmt er jetzt hier als Modell und zieht ihn in diesen 8 Versen durch. Und das Bild vom Lauf ist eines der ganz großen Grundbilder vom Alten Testament herkommend, durch die ganze apostolische Lehre sich hindurchziehend als ein Bild für die Jesus-Nachfolge. Ganz klar, ganz eindeutig. Wir sind an den Start gegangen. Jesus hat uns unter seine Herrschaft genommen. Wir folgen ihm jetzt nach. Wir haben einen Weg zu gehen, um einem ganz bestimmten Ziel auch anzukommen. Und natürlich haben wir die großen alttestamentlichen Vorbilder vor uns. Wir sehen eben jetzt einen Mann wie Abraham in 1. Mose 12. Wir sehen das auserwählte Volk Israel in seiner Wüstenwanderung, um tatsächlich beim Ziel anzukommen, mit all den Schwierigkeiten und den Herausforderungen, die das hat, auf dem Weg in der Wüstenwanderung. Und dann sehen wir einen Apostel Paulus, wie zum Beispiel im großen Text in 1. Korinther 9, wo er von diesem Bild des Laufs und die anderen Sportbilder spricht. Da hat er auch noch den Faustkampf im Blick, aber vor allem eben diesen Lauf und eben nicht nur einfach einen kurzen Sprint, sondern so eine längere Strecke. Man kann sogar, wenn man will, das Bild vor sich hat, so einen Marathon eben tatsächlich sich anschauen und das vor Augen haben, wenn man den 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, diese ersten 8 Verse liest. Was ist der Hintergedanke? Paulus schreibt das ja nicht in eine leere Gedankenblase hinein, sondern schreibt diesen Brief ja an einen ganz wichtigen, wesentlichen Mitarbeiter. Er schreibt ihn an Timotheus. Und wir haben diesen Timotheus ja schon skizziert als einen Mann, der in besonderer Weise seinen Dienst getan hat an der Seite des Apostels Paulus, inzwischen eben auch vielfach alleine seinen Weg geht in unterschiedlichen Gemeindediensten und aber sich immer und immer wieder schwer tut, diese Dienste tatsächlich auch durchzuhalten, hinzustehen, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Das liegt zum einen natürlich am Typ. Die Typen sind verschieden, die der lebendige Gott berufen hat. Der eine hat die andere eine Schwäche, der andere die andere Schwäche. Und es liegt natürlich auch an den Herausforderungen, die der eine andere eben tatsächlich zu tragen hat. Und jetzt sieht unser Paulus den Timotheus an einer ganz bestimmten Stelle in einer Grundproblematik, nämlich, dass er in seinem Lauf droht, langsamer zu werden, hängen zu bleiben, stehen zu bleiben, aufzugeben. Das eine Ruder in Anführungszeichen, den einen Flügel nicht mehr zu benutzen. Und das sieht er vor sich und mit dem Gedankengang geht er ihn jetzt an. Wenn wir das Bild des Marathons da vor uns haben, wenn wir das Bild des Laufs vor uns haben, dann denke ich, ist es für uns ganz, ganz schnell erklärt, dass das Bild erst dann seine besondere Kraft entfaltet, wenn man tatsächlich gestartet ist. Und wenn man nicht nur die ersten paar Meter gelaufen ist, sondern mal die ersten paar Kilometer hinter sich hat oder vielleicht sogar die längste Zeit des Laufes schon hinter sich hat. Denn das wird natürlich, je länger man läuft, umso anstrengender, umso herausfordernder, umso mühsamer. Vielleicht erinnern Sie mal im Dunkel zurück. Viele von Ihnen sind ja schon seit Jahrzehnten jetzt mit Jesus unterwegs. Mit welcher Energie und Kraft und Lässigkeit und welchem Schwung Sie am Anfang Ihren Jesusweg gegangen sind und gedacht haben, no problem, ich hab's, ich kann's, ich bin's. Und dann sind Sie mal die ersten paar Jahre gelaufen, die ersten paar Jahrzehnte gelaufen. Sie hatten gewisse Verschleißerscheinungen. Sie sahen auch nicht mehr so ganz optisch, athletisch super gut aus. Man spürt Ihnen schon ein bisschen die Laufleistungen ab, die hinter Ihnen liegt. Und irgendwann wird das Ganze nur noch zäh. Es wird mühsam, es wird schwierig. Und es ist für uns eine ganz große Hilfe, dass der Apostel Paulus das nicht verschweigt. Dass das nicht idealisiert, dass das nicht einfach weggedrückt wird, dass irgendwie eine wunderbare Performance da an den Tag gelegt wird, sondern dass hier zum Ausdruck gebracht wird, ein Mann wie Timotheus steht in der geistlichen Schwierigkeit und Herausforderung, tatsächlich langsamer zu werden und eventuell hängen zu bleiben. Allein, dass das thematisiert wird, dass wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, das Thema so deutlich haben, ist schon ein erster Trost. Es ging schon allen Jesusleuten aller Zeiten immer wieder so, dass es im Lauf ihrer Lebensleistung, ihrer Nachfolgeleistung, es Phasen gab, und je länger, desto eher, die sie in die Entmutigung, ins Langsamwerden, ins Hängenbleiben, ins Stehenbleiben, ins Liegenbleiben hineinführen könnten. Das ist vor allem für uns, die wir schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ja fast ein bisschen peinlich. Wir denken ja, das läuft von selbstverständlich, gar kein Problem. Und jetzt sagt uns Paulus, nein, das läuft nicht selbstverständlich. Gerade wenn du schon ein paar Jahre drauf warst, gerade wenn schon ein paar Jahrzehnte dabei sind, gilt es darauf zu achten, dass tatsächlich jetzt nicht das eine Ruder vernachlässigt wird und deswegen es zu Schwierigkeiten kommt. Über 2. Timotheus 4 steht eigentlich der Trost, steht die Ermutigung, steht die Aufforderung eines Paulus an den Timotheus, steht die Aufforderung des lebendigen Gottes an uns, die Glaubenden. Komm, lauf, bleib nicht stehen, geh weiter. Und verstehen Sie jetzt noch mal zu meinem Beispiel. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wer mir das sagt. Ich denke, wenn Sie das so mal, diese Wintersportsachen so im Hinterkopf haben, fand ich das immer faszinierend, wenn da am Rand so die Trainer stehen, wenn da so diese Langläufer unterwegs sind und dann brüllen die teilweise dialektmäßig so dramatisch gefärbt, dass ein Normalsprachlicher das ja gar nicht mitkriegt. Aber je nachdem brüllen die dem Vorbeilaufenden irgendeine Ermutigung zu. Also soll es zumindest sein oder wie auch immer, eine Zeit von einem anderen. Und dann weiß ganz genau, der daneben herläuft, läuft nur 5 bis 10 Meter und hört er auf zu laufen. Und der arme Depp, in Anführungszeichen, der bleibt allein in seiner Loipe und muss alleine weiterlaufen. Und der Trainer erholt sich wieder schnaufend an der Seite und denkt, ja, möge's gelingen. Das ist nicht die Rolle vom zweiten Timotheusbrief. Die Rolle vom zweiten Timotheusbrief ist eine andere. Sehr schön hat das Fritz Grünzweig in seinem Kommentar beschrieben. Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, Paulus ist schon in der Zielgeraden. Paulus sieht schon das Zielband. Und indem er das Zielband sieht und noch läuft, der läuft noch. In einer ganz bescheuerten Lage läuft der Mann noch, guckt er zurück und sieht, versetzt, weil später gestartet, eben jemand anderen, nämlich den Timotheus. Und während er die letzten paar Meter bis zum Ziel läuft, sich umdrehend, formuliert er 2 Timotheus 4. Und dem nehme ich das viel eher ab, als dem Typ, der an dem Rand mich mal eben zuwenkt und mich ein bisschen pusht und hochführt. Meinen berühmten Mentor oder Trainer am Rand, als den, der schon Jahrzehnte gelaufen ist und jetzt gerade in der Position ist, wo er die letzten paar Meter seines Laufens vor sich hat. Paulus, im Umdrehen ermutigt er den Timotheus, zieh's durch. Bleib nicht stehen, gib nicht auf, komm, lauf weiter. 5 Felder wollen wir heute Abend uns in ganzer Kürze aus 2 Timotheus 4 anschauen. 5 Felder. Das erste Feld ist, Paulus beschwört den Timotheus. In den Bibeln, je nachdem, was wir für eine haben, ist das unterschiedlich ausgedrückte. Luther formuliert es ja so, so ermahne ich dich inständig. Das ist schon nah an der Richtung. Die Vokabeln, die das sind, ist wirklich das, was wir am ehesten mit beschwören bezeichnen. Also es ist ein ganz intensives Ansprechen des Timotheus. Das heißt, das, was Paulus bei Timotheus sieht, ist nicht oberflächlich. Da reichen nicht nur mal netter Tipp, du bleib auch dran, denk auch, der Lauf ist noch nicht fertig, du solltest schon so ein bisschen gucken. Sondern wenn ich jemanden beschwöre, dann weiß ich, ich muss jetzt Vokabeln finden, um den überhaupt noch zu erreichen. Der ist schon so weit abgesagt, dass ich schon massive verbale Mittel in die Waagschale werfen muss, damit ich den noch kriege. Und jetzt erleben wir, wie Paulus versucht, den Timotheus noch zu kriegen, indem er sagt, ich beschwöre dich, aber nicht nur bei mir selber, also nach dem Motto, als ob ich bei dir irgendetwas ausrichten könnte, sondern er nimmt 2 ganz große, in Anführungszeichen, Persönlichkeiten, die er jetzt quasi den Timotheus rechts und links seinem Lauf miterleben lässt. Er sagt, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus. Also größere Kaliber kann er ihm ja nicht mehr bieten als die beiden. Aber noch einmal, dass er die braucht, zeigt, wie weit der unten ist. Und wir würden sagen, kann es das denn geben? Je nachdem, wie lange sie schon laufen und in welcher Situation sie waren, wissen sie, ja, das kann es geben. Dass mein Glaube so dermaßen gedeckelt ist, so langsam, so zäh, so mühsam, so schwach, so ermüdend für mich wird, dass das passiert. Und da hinein kommt nun, Paulus sagt nicht, ist alles vorbei, sondern ich beschwöre dich bei Gott, ich beschwöre dich bei Christus Jesus. Und der wird noch genauer beschrieben, dieser Christus Jesus. Er wird beschrieben als der, der kommen wird. Er beschrieben wird als der Richter der Lebenden und der Toten. Er wird beschrieben bei seiner Epiphanie, bei seiner Erscheinung und bei seiner Basileia, bei seinem Königreich. Also sämtliche großen Grundstücke unseres Heils werden bei Christus noch genannt. Der Richter, seine Epiphanie, sein Reich, bei all dem, was dir, Timotheus, heilig und wichtig und gut ist. Du darfst jetzt nicht stehen bleiben. Und das, was jetzt hier Paulus hofft, ist, dass Gott, dass Jesus Christus, dass der Richter der Lebenden und der Toten, dass das Stichwort der Wiederkunft der Epiphanie, das Denken von der Herrschaft und dem Reich Jesu Christi bei Timotheus so Triggerworte sind, dass er nochmal aufwacht, dass das dann nochmal so einen Ruck gibt, wo er sagt, ja, Paulus, du hast recht, du hast ja so recht. Das heißt, was der Timotheus will, ist, merkst du was? Kommt da was bei dir an oder sagst du, kannst du alles vergessen, ist mir alles sowas von egal. Kommt das noch an, dass Gott dich in dein Leben hineingegriffen hat? Kommt das noch an, dass Christus Jesus an deiner Seite steht? Kommt das noch an, dass er der Richter der Leben und Tod ist? Kommt das noch an, dass die Epiphanie vor der Tür steht? Denkst du noch dran, dass ein Reich kommt? Merken Sie, was er alles versucht, damit das wirklich gelingen kann, damit der Timotheus wieder aufwacht. Bist du mit deinem Leben an diese Personen, Gott und Christus Jesus, mit den Terminen gebunden, die hier genannt werden? Sind die noch von Bedeutung? Sind die noch wichtig? Jesus kommt, er richtet sein Reich auf, er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Es geht überhaupt um Gott und Jesus Christus. Spielt das noch eine motivierende, mich bewegende Rolle? Wenn nicht, dann würde Paulus sagen, komme ich aus tieforange in hellrot. Dann bin ich tatsächlich in einer ganz, ganz schwierigen Lage, wo ich sagen muss, das darf nicht sein, dass meine geistliche Existenz, wenn jemand mich beschwörend anspricht auf Gott und Christus, auf seine Epiphanie, auf sein Reich und auf sein richtendes Handeln der lebenden Toten bei mir, und sagt, ist alles egal. Das darf nicht sein. Das heißt, es ist ein Index, ein Erkennungsmark für uns, gar nicht für die anderen, ist doch ganz egal, erstmal für uns. Also sagen, nein, das, was hier Paulus dem Timotheus sagt, selbstverständlich, das sind für mich wesentliche, entscheidende Pfeiler meines Lebens, meines Alltags. Ja, aber natürlich, da bleibe ich dabei. Gott, unser Vater, Christus, sein Kommen, all das ist für mich gesetzt. Es ist schwierig, es ist mühsam, aber Paulus, da hast du mich sofort auf deiner Seite, da bin ich mit dabei. Das Erste ist diese Beschwörung. Wenn die Beschwörung bei mir noch etwas auslöst, ist Hoffnung vorhanden. Das eine. Die Beschwörung etwas auslöst. Im Sinn, ja natürlich, ja, richtig. Das darf nicht anders sein. Das eine, was Paulus dem Timotheus weitergibt. Das zweite, was Paulus dem Timotheus hier weitergibt, ist, dass er ihm sagen muss und sagen will, Timotheus, es ist ziemlich egal, wie es dir gerade geht. Und das ist natürlich ein Satz, der ist jetzt psychologisch gesehen nicht so in dem, was wir so gut finden. Denn wir würden ja viel mehr sagen, Paulus, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Streicheleinheit, ich brauche ein bisschen mehr Verständnisse. Und da würde nun Paulus sagen, das hilft dir jetzt gar nicht, wenn ich dich streichle und wenn ich noch mehr Verständnis für. Du musst da jetzt einfach durch. Und lieber, ich sag dir die Wahrheit, was Sache ist, als ich mache da so eine Pseudopsychologie über dir und am Ende hängst du doch wieder doof an deinem Berghang und bist nachher alleine, während ich dir noch zugewunken habe. Du hast tatsächlich einen Zustand, wo egal wie es ist, da musst du jetzt durch. Das wird in einer Formulierung weitergegeben, die ist bei uns bekannt geworden als Nolens-Volens-Formulierung. Also wir würden heute sagen, ob es passt oder nichts passt, wohl oder übel, ja, auch so eine Formulierung, wohl oder übel, egal wie, hier heißt es, steht dazu, Zeit oder Unzeit, es ist jetzt, die Umstände sind jetzt egal, du musst da jetzt durch. Diese Nolens-Volens-Formulierung, die bringt ja zum Ausdruck, dass die Umstände, in denen unser Timotheus arbeitet und lebt, für ihn nicht inspirierend sind. Es ist jetzt nicht so, dass Timotheus jeden Morgen aufsteht und dem Herrn von Herzen dankt für jeden Tag der Arbeit des Dienstes in der Gemeinde, in der er tätig ist, mit all dem, was so zu ihm gehört, sondern ganz oft an vielen Stellen fühlt sich Timotheus überfordert, nicht geeignet, belastet, missverstanden. Sie können jetzt machen, was sie wollen, je nach Psychogramm unserer Persönlichkeit. Und jetzt sagt hier Paulus, ja, das ist so. Das ist so. Und das wird auch mehr oder weniger so bleiben. Steh dazu. Erkenne es. Erkenne, dass tatsächlich in vielen Bereichen deines Daseins es Nolens-Volens-Rollen gibt. Wohl oder übel. Sei es gerade nett oder sei es auch blöd, das Ding muss gemacht werden. Das musst du jetzt durchziehen. Das ist dein Job. Das ist deine Rolle. Das ist deine Funktion. Es ist schön, wenn es dir gerade gefällt. Aber auch wenn es dir nicht gefällt, zieh es durch. Und merken wir, das ist natürlich eine Denke, die für unseren christlichen Sektor eher ungewöhnlich ist. Das ist eher ungewöhnlich. Wir würden eher sagen, jetzt musst du gucken, dass du da in einer, das wieder wegkriegst, was jetzt dir so schwer fällt, das ein bisschen ausbalancieren, damit halbwegs du ausgewogen durchkommst. Und Paulus sieht Timotheus an, weißt du, du wirst auf jeden Fall nicht ausgewogen durchkommen. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und ich schätze diese Wahrheitsliebe des Apostels Paulus. Das ist mir viel mehr lieb als das Herumgedudel und Rumgesülze. Und nachher bist du dann doch wieder bei deinem Weg und musst nolens volens das eben machen, was eben so dran ist in deinem Dasein. Du musst mit dir selber klarkommen, du musst mit den Beziehungsfeldern klarkommen, du musst die Herausforderungen klarkommen. Und das wird sich in ganz vielen Bereichen einfach nicht ändern. Das ist eine ganz große Hilfe. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht enttäuscht. Aber es ist eine ganz große Hilfe. Ein Wahrnehmen dieser Realitäten, auch der geistlichen Realitäten, ist ein ganz großer Segen. Ich habe das manchmal schon erzählt. Manche denken da immer, ich hätte vielleicht ein Grundsatzproblem und bräuchte therapeutische Hilfe. Aber wenn ich morgens auf die La Höhe gehe, weiß ich, es wird ein schwieriger Tag. Und wenn ich das nicht vorher mir sage, dann bilde ich mir was ein, dann rede ich mir was schön. Manchmal komme ich noch gar nicht hierher, schon auf dem Weg dahin begegne mir die ersten vier Leute, die mir zum Ausdruck bringen, ja, heute wird ein schwieriger Tag. Das heißt, ich gehe das anders an. Und wenn ich es anders angehe, bin ich gar nicht so überrascht. Oh, heute hatte ich aber einen schwierigen Tag. So selbstverständlich, nolens volens. Da musst du durch. Ist dein Job. Zieh's an, zieh's durch. Geh's an. Im Namen Gottes geh's an. Aber tu nicht so, als ob das nicht so wäre. Ah, Paulus, du bist eine große Hilfe, eine richtig große Hilfe, den Timotheus wieder einzunorden, ihn auch aus seiner kleinen Selbstmitleidkurve wieder rauszuholen, ihn ein bisschen zu schütteln, hinzustellen und sagen, jetzt, Kerle, lauf weiter. Was wirst du denn erleben? Du wirst erleben, dass dein Job tun muss zur Zeit oder zur Unzeit. Bei ihm damals bestand das Ganze in fünf Imperativen. Fünf Imperative, die in Vers 2 kommen. Predige das Wort, weise zurecht, drohe, ermahne, stehe dazu. Das sind die Ansagen, die ein Timotheus braucht. Klare Ansagen. Predige, stehe dazu, weise zurecht, drohe, ermahne. All das gleiche Wortfeld und in allem diesen Wortfeld, allen fünf Feldern, kommt keine Ekstase bei Timotheus auf. Das ist wichtig. Nochmal, nicht auf der anderen Seite, oh, was für ein Drama, wie furchtbar. So eine große, klassische Nüchternheit. Du bist auf dem Weg, du hast einen Marathon, jetzt zieh's im Namen Gottes auch durch. Und jetzt kommt hier sogar Paulus noch und klärt den Timotheus in Bezug auf die Wortverkündigung auf. Jetzt kommt ein spezifisches Thema, also grundsätzlich gilt das, was wir gesagt haben. Und jetzt spezifisch in Bezug auf die Weitergabe des Evangeliums in den letzten 2000 Jahren gilt das nochmal besonders. Was denn? Es gilt besonders, dass es so sein wird, sagt Paulus, dass die Begeisterung, Lehre, Wort Gottes, Evangelium aufzunehmen, nur sehr begrenzt sein wird. Auch das ist etwas, was wir eigentlich nicht gut finden. Wir würden immer wieder neu sagen, wäre doch viel schöner, viel einfacher, wenn alle es so gut fänden, sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde, wenn Wort Gottes weitergegeben wird, dass alles das immer ganz toll finden. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, das wird nicht so sein. Man kann dieses Wort, was jetzt kommt, in den Versen 3 und 4, je nachdem, welche Auslegungen man liest, entweder auf außergemeindliche Aspekte beziehen oder auf innergemeindliche Aspekte beziehen oder zum Ausdruck nehmen, sowohl das eine als auch das andere ist denkbar. Außergemeindliche Aspekte bedeutet, das Evangelium kommt nicht in einen neutralen Raum. Das Evangelium wird immer und immer wieder bei aller einzelnen Annahme des Evangeliums natürlich auf Ablehnung und Widerstand stoßen. Das, was das Evangelium beinhaltet, Wort, Lehre, Wahrheit Gottes, wird bei Menschen, der nicht erweckt ist, den Heiligen Geist, entweder Lächerlichkeit oder Unnötigkeit oder aktive Ablehnung beinhalten. Sie werden sie ihre eigenen Lehrer suchen, ihre eigenen Botschaften, das eigene, was sie jetzt gerade brauchen. Das geschieht jetzt seit 2000 Jahren. Selbstverständlich, immer wieder, hat das Evangelium immer und immer wieder erlebt. Haufenweise Lehrer und die unterschiedlichsten Lehrinhalte werden von Leuten zusammengesucht. Sie gehen durch den Supermarkt der Weltanschauung hindurch seit 2000 Jahren. Manches Angebot verschwindet, manches Angebot wird umetikettiert, aber auf jeden Fall haben sie immer eine große Fülle von Angeboten, die sie im Supermarkt, der Ideologien, Weltanschauungen, Lebensbeständigkeiten so sehen, können sie alles einkaufen in ihren Warenkorb und damit leben und brauchen das Evangelium nicht. Timotheus, damit musst du rechnen. Und jetzt, Überraschung, das Ganze gilt auch innergemeindlich. Auch da ist es so, tatsächlich, dass wir sagen können, immer wieder sagen können, Nüchternheit in dem Sinn, wie es hier steht, und ein Aufnehmen der Wahrheit, das hat's immer schwerer, als wenn ich, wie die Vokabeln hier heißen, Mythen oder Fabeln oder Besonderheiten weitergebe. Hochinteressant, da könnte ich jetzt aus 25 Jahren Erfahrung der unterschiedlichen Tagungen und Konferenzen das eine oder andere Schmankerl hier berichten, wo ich überzeugt bin, warum was wie funktioniert und warum was nicht funktioniert. Weil 2. Timotheus 4, 1 fortfolgende immer noch gilt. Berichtet etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Einzigartiges, neben der Spur, nicht in der Hauptlinie vorhandenes und du hast die Hüte voll. Also wenn ich Sie einladen würde zu einer Tagung, Überschrift, ich weiß, wann der Herr kommt, ich glaube, der eine andere wäre dann doch hochinteressiert. Das wäre eine hochinteressante Tagung. Wenn ich aber sage, wie kann ich in der Nachfolge treu weitergehen, dann bin ich allein. Ja. Und genau das ist in 2. Timotheus 4 gemeint. Und das muss ich für mich selber, geistig, für mich selber prüfen. Das muss ich prüfen. Und an den Timotheus ist zu richten, zieh dein Ding durch. Zieh dein Ding durch. Nolens volens. Wohl oder übel. Ob es Spaß macht oder nicht. Ob es gut ankommt oder nicht. Zieh dein Ding durch. Es gehört zur Nachfolge, es gehört zum Dienst des Evangeliums, es gehört zu Timotheus in besonderer Weise. Es gibt einen schönen Satz von Chrysostomos, der hat es einmal so formuliert, die Quelle sprudelt immer, auch wenn niemand zum Trinken kommt. Guter Satz, wichtig zu wissen. Gilt für Zeiten des evangelistischen Aufbruchs, Drama, gilt für Zeiten, wo an der Quelle niemand ist. Gilt für mein geistiges Leben in unterschiedlicher Weise. Das, was Gott gesagt hat, das ziehen wir durch. Wir sind im Lauf. Ja? Erste Welle, die Beschwörung. Das zweite, die Nolens-Volens-Position. Zieh's durch. Das dritte, jetzt erleben wir, ändert sich das Pronomen. Paulus kann sagen, ich bin fertig, du noch nicht. Sehr bewusst. Vers 5, du sei nüchtern. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Also, er steht, merken wir das Bild, er sieht die Ziellinie, er sieht es und guckt zurück und sagt, Timotheus, lass dir es klar sagen, du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. Dritte wichtige Erkenntnis, abgesehen von der Beschwörung und der Nolens-Volens-Position, ist die Dienstvollendung. Was musst du deswegen für dich wissen? Wenn dein Dienst noch nicht vollendet ist, wenn deine Nachfolge noch nicht vollendet ist, wenn der Weg noch nicht zu Ende ist, dann hast du zuallererst nüchtern zu sein. Wieder so eine Vokabel, die Ekstase auslöst. Voller Begeisterung. Endlich haben wir eine Aufgabe. Die Aufgabe ist Nüchternheit. Und wir merken, diese Vokabel, die hat's nicht. Ich habe tatsächlich, um das mal zu sagen, schon mal überlegt, eine Tagung anzubieten über diesem ein Wort. Sei nüchtern. Aber weil ich dann dachte, ich bin da doch allein, habe ich es dann wieder abgesetzt. Aber auf jeden Fall, stellen Sie mal vor, ein Kongress in unserer bibeltreuen evangelikalen Szene hätte die Überschrift Nüchternheit. Da könntest du einen kleinen Raum auf der Höhe mieten, der würde ausreichen. Die Heerscharen wären überschaubar. Dabei ist das eine der wichtigsten Vokabeln für die Nachfolge. Nüchternheit, nicht besoffen, nicht beschwipst, nicht neben der Spur, sondern tatsächlich den Lauf, den Weg gehend. Du bist noch nicht fertig, du läufst noch, wichtige Aufgabe, sei nüchtern. Zweite Funktion, Luther übersetzte, leide willig, eigentlich noch schärfer positioniert, heißt es hier, leide Böses. Das Wort ist zusammen, Kakopathos, also Schlechtes, Böses erleidend. Du musst damit rechnen, Timotheus, ohne dass du dich rächst, zurückschlägst, sonst was machst, dass in dein Leben, in deine Nachfolge Erfahrungen hineinkommen, die haben mit Bösem, mit Schlechtem, mit Schwierigem zu tun und das ist tatsächlich zu erleiden. Du bist noch nicht fertig. Dritter Abschnitt natürlich, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums und dann das vierte, richte dein Amt redlich aus. Und das, was da gemeint ist, ist eben tatsächlich, erfülle deine Diakonie, erfülle deinen Dienst in Treue. Das heißt, jetzt gilt es tatsächlich durchzuziehen und hier steht das Wort mit dabei und du hast es zu erfüllen. Und da ist bei Paulus ja ein ganz wichtiges Denken dahinter, dass wir alle miteinander, denke ich, parat haben, aber heute Abend daran erinnert werden. Nämlich, wenn Paulus so redet, dann sieht er, dass unser Leben, das wir zu leben haben, so unterschiedlich unsere Lebensbiografien sind. Gott ist ja so individuell, dass Gott für jedes Leben ein bestimmtes Maß vorgesehen hat. Er hat ein Metrum. Er hat eine Schlagzahl, er hat eine Fülle. Und wenn mein Leben noch nicht fertig ist, dann ist da noch was übrig. Und das, was noch übrig ist, was noch zu tun ist, das muss jetzt noch getan werden. Das ist noch nicht abgeschlossen. Timotheus, du hast noch eine Frist. Es sind noch Werke, gute Werke offen. Oder um mit Jesus zu sprechen, da muss noch ein bisschen gewuchert werden. Da müssen noch mit dem Pfunden ein bisschen investiert werden. Da ist noch was offen. Und jetzt kommt Paulus und sagt von sich, bei mir ist es so, ich bin schon durch. Aber, interessante Formulierung für uns, ein bisschen eigenartig, ich werde geopfert. Ich werde geopfert. Und das Wort, was da steht, ist nicht irgendein Opfer. Wir kennen das vom Alten Testament her. Es gibt ganz unterschiedliche Opfer, die da gegeben werden. Und wir kennen auch den berühmten Satz aus dem Römerbrief. Gib dein Leben hin als ein lebendiges Opfer. Aber Paulus gebraucht ein, zweimal im Philipperbrief und jetzt hier wieder ein Wort von Opfer, das meint dieses Trankopfer. Und das Trankopfer, kann man nachlesen im dritten Buch Mose, das Trankopfer war eines von diesen zusätzlichen Opfern. Also wenn eigentlich alles schon erledigt war, ja, dann konnte man ein zusätzliches Opfer bringen, einfach aus Freude am Opfer. Und dieses Wort, das gebraucht hier interessanterweise Paulus jetzt in Bezug auf die paar letzten Meter, die er gerade hat. Er sagt, bei mir ist eigentlich alles durch, mein Lauf ist fertig, ich sitze euch jetzt hier in diesem Gefängnis und jetzt, was gerade noch dran ist, ist etwas, was noch zusätzlich in meinem Leben möglich ist. Also er gibt ein zusätzliches Opfer und dafür muss er gar nicht bedauert werden, sondern es ist für ihn eine Ehre, ein Vorzug, ein Geschenk, dass er mit seinem Leben, mit dem, was jetzt in seiner Biografie eben möglich ist, sprich im Gefängnis für Jesus zu sitzen in diesem Fall, eben in ganz besonderer Weise ein Opfer seines Lebens noch geben kann. Ich bin schon durch und gebe gerade noch mein Zusatzopfer. Du, Timotheus, du musst noch laufen. Und jetzt sehen wir uns genau in diesem Feld, dass Paulus Stimme durch den Heiligen Geist bei uns ankommt und er uns sagt, du bist ja noch nicht fertig, du musst ja noch laufen, es sind noch Werke zu tun, es ist noch eine Frist übrig, es gibt noch Zeiten zur Investition, das muss noch gewuchert werden mit den Pfunden. Lauf deinen Lauf, die Dienstvollendung ist noch nicht passiert. Oder, wie es Paulus formuliert, erfülle deinen Dienst, erfülle deine Diakonie in Treue, bis tatsächlich dann, und das ist das vierte, dann der Zeitpunkt kommt, dass der Dienst auf dieser Seite der Erde zu Ende ist. Vierter Abschnitt, es gibt einen Lösungszeitpunkt. Einen Lösungszeitpunkt. Und der Lösungszeitpunkt wird bei Paulus in 6b so formuliert, die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Das ist natürlich jetzt bei allem Respekt für Luther natürlich nicht hilfreich. Was richtig ist, dass von Zeit die Rede ist, aber das Wort, was da steht, das Hinscheiden, ist ein Fachausdruck, der bei Paulus benutzt wird, auch im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 23. Wir können es uns ja ganz kurz noch anschauen. Da haben wir es dann so, dass dann Paulus ja sagen kann, setzt mir beides hart zu, ich habe Lust, die Welt aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und dieses bei aus der Welt zu scheiden, da steht ein Wort, das vor allem im Bereich des maritimen Lebens gebraucht wird. Wenn ein Schiff losgelöst wurde mit der Befestigung am Hafen, dann wurde dieses Wort gebraucht. In der griechischen Sprache, wir haben es als Fachwort, bedeutet das eine Analyse. Es löst sich etwas, ja, es wird etwas gelöst. Und dieses Analytische, dieses Weggehen vom Hafen, ist das Hinscheiden, das Getrenntwerden, Analyse, das Unterscheiden. Und dieses Scheiden, dieses Weggehen vom Hafen, das ist das Bild, was hier Paulus für sich braucht. Also bisher ist er mit seinem Schiff noch angebunden an den Hafen dieser Erde. Aber natürlich ist das Schiff nicht dafür da, um im Hafen angebunden zu sein, sondern der Sinn ist, dass das Schiff irgendwann mal losfährt. Und jetzt sagt Paulus, ist dieser Zeitpunkt tatsächlich, dieser Kairos der Analyse, ist jetzt für mich gekommen. Er sieht ihn, er weiß, sobald das juristisch durch ist und die ihr Todesurteil da unterschrieben haben in der römischen Jurisprudenz, dann werden sie mich kurzfristig tatsächlich hinrichten. Er weiß das. Und dann ist tatsächlich das für ihn das Ziel seiner irdischen Existenz. Er sieht das als ein Ziel. Er sagt nicht, und dann ist leider irgendwann halt durch innerirdisches Mal so weit, dass es dann halt nicht mehr geht. Und St. Paulus sagte, alle warten natürlich darauf, dass das Schiff endlich da loskommt, dass ich endlich wegkomme von dem Hafen, dass ich endlich dahin komme, wo ich hingehöre. Und ich gehöre, seit ich dem Christus gehöre, nicht mehr auf diese Seite Erde, sondern indem ich dem Christus gehöre, gehöre ich zu seiner Seite, zu seiner Welt und in die Ewigkeit. Dann da muss das Schiff hin und dazu braucht es ein Kairos der Analyse. Der Kairos der Analyse für dich und mich steht fest. Boah, ist das gut. Der Kairos der Analyse für dich und für mich steht fest. Ich kann, Jesus lehre, nicht eine Spanne in meinem Leben hinzufügen. Da kann ich mich 13 mehr umdrehen und tun, was ich will. Der Kairos der Analyse für mein Leben steht fest. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Hat er bestimmt. Und bis dahin, vollende den Lauf deiner Diakonie in Treue. Paulus sagt, ich sehe schon. Du, Timotheus, du musst noch ein paar Kilometer. Ich sehe schon. Aber es gilt für dich und gilt für mich. Der Zeitpunkt der Kairos-Analyse steht fest. Und das gebraucht Paulus, das ist das Letzte, in diesem Text, in einer einzigartigen Weise, macht es sonst nie, in diesem Text, gebraucht Paulus für sich das Perfekt. Er gebraucht das Perfekt. Das Perfekt, können wir jetzt alles überspringen, er gebraucht das Perfekt für einen Vorgang, der noch gar nicht vollzogen wird, als wäre er schon vollzogen. Was kann ich dann tun, wenn ich prophetische Dimension sehe? Die Unmittelbarkeit steht bevor. Und deswegen gebraucht er hier diese ganz besondere Zeitform. Er sagt eben von sich nicht mehr, ich muss halt noch weiterlaufen, sondern er sagt von sich, perfekt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Wunderschöne Perfektformulierung. Er läuft noch auf der Seite der Erde, er sitzt ja noch im Gefängnis in Rom, er sieht schon diese Linie des unmittelbaren Kairos der Analyse und spricht jetzt schon im Perfekt. Der spricht schon im Perfekt. Der ist schon durch. Das ist die Phase, wo man im Lauf weiß, das Stück, das schaffe ich jetzt auch noch. Das ziehe ich jetzt noch durch. Davor war fast schwieriger, wissen Sie? Davor war ja fast schwieriger. Aber jetzt, nachdem er in die Zielgerade kommt, jetzt, wo er schon das Finale sieht, hat er deswegen nicht mehr Kraft. Aber jetzt zieht er es nochmal ganz anders. Das ziehe ich durch. Und im Perfekt sieht er sich mit seinen letzten paar Schritten, die er auf dieser Seite der Erde geht, schon in der Unmittelbarkeit der Gegenwart von Jesus Christus. Fortan liegt für mich bereit, und jetzt kommt er, diese Krone der Gerechtigkeit. Wir wissen, da steht nicht das Wort Krone, auch wenn nachher dann im Lateinischen natürlich da die Corona gelandet ist, aber das ist ein anderes Thema, sondern der Stephanus ist da gelandet, ja. Das ist dieser Siegeskranz, von dem hier die Rede ist, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Wenn wir vom Siegeskranz der Gerechtigkeit denken, dann dürfen wir biblisch immer in zwei Welten denken, die miteinander verschränkt sind. Die eine Welt ist, wenn ich endlich ankomme in der Gegenwart Jesu Christi, endlich ankomme mit dem Kairos meiner Analyse, dann wird das offenbar, was jetzt noch im Glauben verborgen ist. Das ist das eine, natürlich. Dann wird die Gerechtigkeit, die er mir im Glauben schon zugesprochen hat, dann wird das offenbar werden. Das ist ein faszinierender Moment, muss das sein. Da sind wir uns miteinander schnell einig. Wenn das klar wird, all die Realitäten unseres Glaubens, die wir seit Jahrzehnten festhalten durch die Barmherzigkeit Gottes und da vor uns hinrudern, die werden dann offenbar. Das ist der eine Gedankengang. Der andere Gedankengang, der spielt mit hinein, ist, dass tatsächlich der lebendige Gott dann den Lauf, den wir hier gelaufen sind, nochmal aus seiner Perspektive beurteilen wird und beschenken will. Riesenthema, wir hatten es ja im Tagesseminar, das berühmte Thema vom Lohn und all dem, was dazugehört. Richtig gutes Thema. Ich liebe den Satz von Calvin. Calvin hat so gesagt, Gott möchte seine Geschenke in uns krönen. Also, das heißt, das, was er uns schon geschenkt hat, dafür krönt er uns jetzt auch noch. Wir wissen, das ist eigentlich doppelt gemoppelt, aber genau das ist der Gedankengang. Wir kommen da an und sagen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und er sagt, ich möchte dich gerne beschenken. Wir sagen, es ist nicht nötig, wir sind ja da. Nein, ich möchte dich gerne beschenken für all das, was gelaufen ist, in Jahren und Jahrzehnten. Ich sage, das ist gar nicht nötig, Hauptsache ich bin da. Nein, das lass doch zu, ich möchte dich gerne beschenken. Das will ich tun. Und dann kriegen sie da ihren Stephanus, ihren Siegeskranz, natürlich. Und Paulus hat das ja auch stark für sich so gesehen. Er hat das ja so gesehen, dass er sagt, seine Gemeinden sind für ihn die Belege, die er mit einbringt. Ach, das ist ja im Philipperbrief so deutlich sagen, dass er die Stelle, die so gut ist, haltet ihr fest am Wort des Lebens, schreibt er den Philippern, mir zum Ruhm an Tag Christi. Wenn ihr gut durchlauft, geht's mir drüben gut. Das ist die Denke von Apostel Paulus. Dann kommt es ja mir zugut, weil ich ja mich um euch besonders gekümmert habe, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Also ein ganz starkes Denken, was hier Paulus hat. Er sieht sich schon in der Gegenwart Gottes, aber er sieht sich nicht allein da. Oder im Sinn von, dass eine ganz seltene Ausgabe, dass es mal jemanden gibt, der den Stephanus der Gerechtigkeit erhält, sondern er sagt es ja ganz stark. Er wird allen zuteil werden, die mit mir seine Erscheinung lieb haben. Herzlich willkommen im Kreis derer, die die Krone, den Stephanus der Gerechtigkeit erwarten. Ach, Paulus, danke. Okay, Paulus, komm mitleben. Wir können damit leben. Ja, wir sehen uns manchmal so ein bisschen am Strampeln. Ja, manches Mal denken wir, wow, wie lange noch? Ja, manches Mal sind wir vielleicht auch ein bisschen genervt, huldigen den Götzen des Selbstmitleides oder wie auch immer bei uns der Götzendienst aussieht. Und dann kommt hier Paulus, der schon vorausgelaufen ist, dreht sich nochmal vor der Ziellinie um und sagt, hallo, ich beschwöre dich, nutz beide Ruder. Nutz beide Ruder. Ich beschwöre dich, dass die Termine der Epiphanie von Jesus Christus für dich bestimmend sind. Bleib dabei. In dieser Wohl- oder Übelposition, nolens volens gilt, zieh das Ding durch. Du bist noch nicht am Ziel. Du hast noch Werke zu tun. Deine Erfüllung des Dienstes in Treue ist durchzuziehen. Ich weiß, der Kairos-Analyse steht fest. Kannst ganz entspannt arbeiten. Und dann kümmere ich mich, dein Herr und Gott, um den Stephanus der Gerechtigkeit. Zieh's durch. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, viele von uns sind schon ganz schön lange am Laufen. Und es ist gut, dass du uns mit solchen Texten erreichst, wo wir manches Mal dann doch die ein oder andere einseitige Ruderpause einlegen und uns vielleicht wundern, dass das Boot sich eher im Kreis dreht als weiterfährt. Und dann danken wir dir, dass du so seelsorgerlich, so deutlich, so klar durch den Apostel Paulus sprichst, der uns vorangelaufen ist. Und der liebevoll auch uns sieht durch den Heiligen Geist, die wir nach hinterherrennen, außer Puste sind und teilweise auch keine Lust mehr haben oder genervt sind. Und wir hören deine Stimme, Herr Jesus, durch ihn, wie du es uns sagst, komm, lauf, hör nicht auf, steh auf, geh weiter, nimm die Ruder, nimm beide Ruder, flieg weiter mit beiden Flügeln. Und das wollen wir tun. Unsere Nachfolge, so wie du es uns geheißen hast, vollenden, in Treue die Frucht bringen und in den Werken dir dienen, die du von uns haben möchtest, wissend, dass du unser Lebensziel exakt geplant hast und das für uns bereit liegt, der Stephanus deiner Gerechtigkeit. Und so bitten wir an diesem Abend füreinander, dass du uns in unserer Nachfolge treu machst, dass du uns vergibst, wo wir nachlässig geworden sind, dass du uns neu segnest in unserem Lauf und dass du uns an dein Ziel bringst, zu deiner Ehre und uns zum Glück. Wir ehren dich, unseren Gott. Amen.